Und da sind ein 25-Jähriger und ein 51-Jähriger, die sich dort begegnen. Und der 25-Jährige sticht auf den 51-Jährigen ein. Der wird lebensgefährlich verletzt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Alles Böse. Heute sitzt mir ein Gast gegenüber, und zwar unser Lokalchef aus Frankenthal, Jörg Schmieng. Hallo Jörg.
Hallo.
Mein Name ist Uwe Renners, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Rheinpfalz. Der Kollege Hemmermann, mit dem ich das sonst hier schon sehr oft gemacht habe, ist heute nicht dabei. Trotzdem glaube ich, Jörg, wir haben eine spannende Geschichte zu erzählen.
Auf alle Fälle.
Und wir haben noch was Spannendes. Und zwar haben wir seit neuestem auch ein Alles Böse Newsletter. Und zwar kommt der alle 14 Tage heraus. Und da gehen wir so Fragen nach, was macht eigentlich die Kriminalpolizei oder die Spurensicherung? Welche Stadt in der Pfalz ist am gefährlichsten? Was steckt hinter den Taten der legendären Kimmelbande? Alle zwei Wochen schreiben Rheinpfalz-Redakteure in diesem Newsletter über Themen rund um Kriminalität und Sicherheit. Dabei geben sie Einblicke in die Arbeit vor Gericht, wie es ist, in einer Gefängniszelle eingesperrt zu sein und was sich hinter kuriosen Blaulichtern verbirgt. Also alle 14 Tage, und ihr könnt ihn abonnieren unter rheinpfalz.de/newsletter. Herzliche Einladung, wir freuen uns, wenn ihr auch da dabei seid. So, Jörg, jetzt kommen wir aber zu unserem Thema hier heute. Und zwar, wir gehen ein paar Jahre zurück ins Jahr 2018. Es ist der 8. Januar, ein Montag. Und wir haben als Tatort, stehen wir vor dem Ostparkbad in Frankenthal. Und da sind ein 25-Jähriger und ein 51-Jähriger, die sich dort begegnen. Und der 25-Jährige sticht auf den 51-Jährigen ein. Der wird lebensgefährlich verletzt. Was ist da passiert?
Ja, man muss sich das vorstellen, das ist Montagabend. Direkt neben dem Hallenbad ist eine große Sporthalle, in der ein örtlicher Boxclub trainiert, in dem Hockeyvereine trainieren und eben die Schwimmhalle, die rege genutzt wird. Und in dieser Umgebung findet diese Straftat statt. Zunächst ist auch nur sehr wenig darüber bekannt, was die Hintergründe angeht. Man weiß nur, dieser 51-jährige Mann aus Ludwigshafen, türkischer Herkunft, ist schwer verletzt, liegt im Krankenhaus, schwebt in Lebensgefahr. Über die Hintergründe schweigen sich Staatsanwaltschaft und Polizei zu diesem Zeitpunkt aus.
Ja, und der 25-jährige Jörg, der ist jetzt auf der Flucht. Der ist weg.
Ja, Zeugen schildern den Hergang so, dass der junge Mann, nachdem er auf den Älteren eingestochen hat, zu einem Auto rennt, ein weißes Auto, das auf ihn wartet, dort hineinspringt und dann davon braust. Wohin, mit welchem Ziel, ist zu diesem Zeitpunkt vollkommen unbekannt.
Wann erfahrt ihr von der Tat in der Redaktion?
Die Polizei informiert gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft am selben Tag, abends noch. Das heißt, wir erfahren am Dienstagmorgen von dieser Tat und machen uns direkt daran, die Hintergründe zu erforschen. Ich habe ja eben schon beschrieben, dass zu diesem Zeitpunkt relativ viel los war vor dieser Halle, vor dem Hallenbad. Insofern gab es auch sehr viele Zeugen der Tat und auch viele, die sich bei uns gemeldet haben und über den Hergang berichtet haben. Auf Nachfrage bestätigt die Staatsanwaltschaft und auch die Polizei nur sehr wenig dieser Angaben, hält sich stark zurück an dem ersten Tag.
Dann gehen wieder ein paar Tage ins Land. Der 25-Jährige ist verschwunden und der 51-Jährige stirbt.
Der 51-Jährige stirbt im Krankenhaus an den Folgen der Notoperationen, die im Nachgang bei ihm vorgenommen worden sind. Die offizielle Todesursache sind eben diese Operationen. Allerdings wurde er eben so schwer verletzt im Bauchraum und auch an Schlagadern, dass dadurch Blutungen entstanden sind, die nicht zu stoppen waren von den Ärzten.
Das heißt für die Polizei, sie ermittelt jetzt wegen Mord.
Im ersten Moment hat die Polizei bzw. die Staatsanwaltschaft noch wegen Totschlags und vollendeter Körperverletzung ermittelt. Der Mordvorwurf entwickelt sich erst im Laufe der Ermittlungen bis hin zu dem Prozessbeginn.
Der 25-Jährige ist weg, aber er wird dann irgendwann von der Polizei gefasst.
Ja, in der Schweiz, sehr erstaunlich, bei einer Kontrolle der Schweizer Kantonspolizei in Nidwalden. Davon hatte ich vorher auch noch nie gehört, von diesem Ort in der Schweiz, aber dort ist es passiert.
Wo ist das?
In der Zentralschweiz, also auf dem Weg im Prinzip, den man nimmt, wenn man durch die Schweiz hindurch, beispielsweise nach Italien und von dort aus woanders hinkommen möchte. Man kann also davon ausgehen, dass der 25-Jährige sich auf der Flucht befunden hat und versucht hatte, ins Ausland zu entkommen.
Und wie ist die Polizei in der Schweiz ihm da auf die Schliche gekommen? War das Zufall? Weißt du das?
Nach meiner Erinnerung war es schon Zufall, weil eben auf dieser Nord-Süd-Route auch immer Kontrollen vorgenommen werden aus dem genannten Grund. Ich vermute nicht, dass es sich um eine gezielte Aktion gehandelt hat.
Und dann kommt er sofort nach Deutschland?
Das dauert noch ein paar Tage. Die Staatsanwaltschaft beantragt dann sofort die Auslieferung des 25-Jährigen. Das ist aber dann ein übliches Verfahren, dass das noch ein paar Tage dauert. Er wird dann an der Grenze in der Nähe von Lörrach übergeben und bleibt auch erst bei den Behörden dort, bekommt dort auch den Haftbefehl eröffnet von einem Haftrichter des dortigen Gerichts. Und kommt dann irgendwann ein paar Tage später auch hier in der Pfalz an und sitzt dann hier vor den Ermittlern.
Lass uns nochmal zum Täter und auch zum Opfer nochmal ein paar Worte sagen. Die kommen beide hier aus der Region.
Sie kommen beide aus Ludwigshafen, sind beide türkischer Herkunft und zu dem Zeitpunkt, den wir beide jetzt hier besprechen, ist noch nicht bekannt, ob die beiden sich überhaupt kennen oder ob es eine reine Zufallsbegegnung gewesen ist, irgendein Anlass zum Streit geführt hat und dann diese schreckliche Tat ausgelöst hat.
Da wissen wir beiden ja jetzt schon ein bisschen mehr als unsere Zuhörer gerade. Und von daher wird es auch noch ganz spannend, glaube ich, weil so ganz unbekannt waren die sicher nicht. Ja.
Es stellt sich im weiteren Verlauf des Prozesses, der im Oktober 2018 beginnt, heraus, dass die beiden eine, kann man sagen, lebhafte gemeinsame Vergangenheit schon haben. Sie kennen sich mindestens seit 2014. Waren damals auch wohl noch in einem vergleichsweise guten Verhältnis. Der 51-Jährige, ein bekannter Boxtrainer in Ludwigshafen, eher ein junger Boxschüler. Es wird dann auch davon berichtet, dass der Ältere den Jüngeren engagieren möchte als Rausschmeißer für einen Pokersalon in einem Hochhaus in Ludwigshafen, im York-Hochhaus. Das sind aber Informationen, die letztendlich sich dann nicht so bestätigen.
Hattest du vorher schon mal was von Pokersalons hier in Hochhäusern in Ludwigshafen gehört?
Das ist ehrlich gesagt eine Welt, die mir vollkommen fremd ist. Bin weder ein großer Spieler und schon gar kein Glücksspieler. Insofern keine Ahnung, aber es muss es wohl geben.
Hinter verschlossenen Türen gibt es, glaube ich, eine ganze Menge, was wir nicht wissen. Aber hört sich zumindest schon mal spannend an. Hört sich so ein bisschen an wie irgendwie aus einem schlechten amerikanischen Film. Ne? So wenn die Hintertür aufgeht und dann sitzen die da und sind am Pokern. Ja.
Also es gibt da einige Szenen, die geschildert werden vor Gericht, die einen tatsächlich an die zitierten amerikanischen Mafia-Filme denken lassen. Da geht es dann auch um die Forderung von Ehrerbietungen gegenüber Älteren bis hin zum klassischen Handkuss oder Kuss auf den Ring, den man ja aus den Patenfilmen auch kennt. Also schon eine ganz andere Welt.
Du sagtest gerade 2014, das war auch in Ludwigshafen, in einer Sicherbar. Da ist das erste Mal irgendwie, sind die einander geraten.
Genau, da soll es auch eine erste körperliche Auseinandersetzung gegeben haben, die jetzt nicht von größeren Folgen geprägt war. Spannend wird es dann tatsächlich ein paar Monate später in Mannheim, anderer Schauplatz, andere Gemengelage. Da geht es dann richtig rund.
Und da kommen wir jetzt, sag ich mal, kommt auf einmal nochmal eine ganz neue Variante oder ein neuer Aspekt ins Spiel. Da geht es um Rockerbanden.
Ja, Der Bezug zu diesem Fall entsteht auch erst in der Gerichtsverhandlung. Berichtet haben wir über diese Vorgänge im Februar 2015 natürlich auch sehr ausführlich. Da sind Schüsse gefallen, da kam es zu einer wilden Keilerei in einem Dönerrestaurant am Mannheimer Marktplatz. Und wie sich herausstellt, war unser 25-jähriger Messerstecher bei dieser Angelegenheit auch schon involviert. In diesem Fall allerdings war er das Opfer, denn als er dieses Dönerrestaurant betreten hat, um eine Frage zu klären, da ging es um Einflussnahme im Türstehermilieu und andere Dinge mehr, sah er sich also einer großen Übermacht gegenüber. Die bestand aus 25 Mitgliedern der rockerähnlichen Vereinigung Osmanen Frankfurt.
Okay, wenn du sagst Türsteher, dann sind wir auf einmal ja, sag ich mal, eher auch in dem Bereich, naja, Drogenkriminalität etc., weil ich habe mit Christoph hier schon oft über Rockerbanden und so gesprochen und ja, wem die Tür gehört, dem gehört, sag ich mal, auch der Club und alles, was da drin verkauft oder nicht verkauft wird oder vor der Tür. Das heißt, man hat auch so ein bisschen Einblick in die Machenschaften, die auch hier in der Gegend, zumindest damals, ob es heute so ist, weiß ich nicht, aber zumindest damals auch noch geherrscht haben.
Also die Auskunft eines Insiders aus der Frankfurter Clubszene war diejenige, dass die Osmanen zu dem Zeitpunkt vor 8 Jahren in Frankfurt im Prinzip die Macht waren, was die Überwachung der Türen in Clubs und Diskotheken angeht. Und auch seine Aussage war, wer die Tür hat, bestimmt, was drin passiert. Letztendlich muss man sich ja auch so eine Vereinigung vorstellen wie ein Unternehmen und Unternehmen wollen wachsen und in dem Fall wollten die Osmanen sich ausdehnen nach Mannheim und haben offenbar in einem 28-jährigen Türken jemanden gefunden, der sich da gerne zur Verfügung stellt und in Mannheim mit einer Kutte der Osmanen aufgetreten ist. Und das hat denjenigen, die zu dem Zeitpunkt in Mannheim das Sagen hatten, offenbar andere türkische Gruppen, ist das nicht auf Gegenliebe gestoßen. Und die Folge war eben diese massive Auseinandersetzung am Marktplatz, bei der Schüsse gefallen sind, bei der es ordentlich auf die Ohren gab und bei der auch unser 25-Jähriger am Ende mit schweren Messerverletzungen im Krankenhaus lag.
Jetzt hast du ja bei den Verhandlungen den 25-Jährigen auch selbst gesehen. Kannst du den mal ein bisschen beschreiben? Was ist das für ein Mensch?
Geschätzt 1,80 Meter groß, muskulös, vor Gericht immer gut gekleidet, mit Hemd, oft Sakko, sehr stämmig. Also jemand, der schon vermittelt, wenn es drauf ankommt, bin ich auch wehrhaft und setze mich auch zur Wehr.
Also jemand, vor dem man, wenn man im Dunkeln trifft, durchaus Respekt, vielleicht sogar ein bisschen Angst hat?
Ja, ich bin ihm nur in dem Zusammenhang begegnet, kenne also nicht sein Verhalten in normalen Situationen auf der Straße, aber sicher niemand, zu dem man hingeht, auf die Schulter klopft und sagt, hey, wie geht's, sondern eher etwas Vorsicht an den Tag legt.
Was hat der denn zu der ganzen Geschichte gesagt?
Seine Erzählung des Ganzen war letztendlich, dass er in Notwehr gehandelt haben wollte, also den Eindruck vermeiden wollte, er habe den Angriff auf den älteren Landsmann von langer Hand geplant, sondern sie seien dort zufällig aufeinander getroffen im Rahmen des Boxtrainings, das er wieder aufgenommen habe Anfang Januar 2018. Nachdem er lange mit Drogen, Alkohol zu kämpfen hatte und sich jetzt wieder fit machen wollte und auch wieder als Boxer erfolgreich sein, so wie früher. Er berichtete auch von sportlichen Erfolgen, die er hatte, 28 Kämpfe, 28 Siege. Und da will er jetzt wieder loslegen, fühlt sich an dem Abend, an dem er wieder loslegen möchte, aber nicht wohl, nachdem er noch mit einem Kumpel ein Döner essen war. Will sich dann beim Training abmelden und dort sei er unverhofft oder ohne es zu erwarten auf diesen älteren Mann gestoßen, mit dem ihn, wie wir jetzt inzwischen wissen, eine langjährige Rivalität verbindet. Und dann habe ein Wort das andere gegeben, er habe sich bedroht gefühlt und dann schließlich das Messer gezogen und sich eigentlich so seine Darstellung nur verteidigt.
Das glaubt ihm aber niemand.
Ja, das fällt vielen zumindest schwer, das zu glauben, weil es neben dieser Darstellung eben auch viele Hinweise darauf gibt, dass das Vorgehen alles andere als ungeplant gewesen sein dürfte. Unter anderem spielen in dem Prozess eine sehr, sehr große Rolle WhatsApp-Nachrichten, die der Täter verschickt im Vorfeld der Tat. Er kündigt beispielsweise an, dass es einen alten Boxer gäbe, der bald als Sieb durch die Gegend laufen würde. Man könnte jetzt davon ausgehen, das ist die Schilderung dessen, was dann auch passiert, nämlich der Angriff mit dem Messer, bei dem der 51-Jährige schwer verletzt und dann letztendlich tödlich verletzt wird. Es gibt Nachrichten, in denen er seine Freude auf Bevorstehendes zum Ausdruck bringt. Insofern ist es am Ende so, dass das Gericht auch nicht daran glaubt, dass es hier sich um ein vollkommen zufälliges Aufeinandertreffen von zwei alten Rivalen handelt.
Es gibt ja auch Gutachten und der Gutachter bescheinigt ja dem Täter eine dissoziale Persönlichkeitsstörung mit psychopathischen Störungen. Konnte man das merken im Gerichtssaal? Also hast du das so, manchmal hat man ja so ein Gefühl und sagt, jo, also das stimmt, oder war der völlig, ja, weiß ich nicht, war der völlig normal da bei der Verhandlung von seinem Auftreten her?
Also es gibt ja Prozesse, in denen dem Angeklagten förmlich anzumerken ist, wie er sich auf der Anklagebank plötzlich bewusst wird, was habe ich hier eigentlich angerichtet. Die werden dann immer kleiner und letztendlich räumen sie dann auch Vorwürfe ein. Bei ihm war es tatsächlich so, dass er immer mit breiter Brust, großem Selbstbewusstsein und ja, einer schon, wie soll man sagen, frech nach außen gestellten Ignoranz sich da präsentiert hat. Hat vielfach mit seiner damaligen Freundin, die im Zuschauerbereich saß, geflirtet, hat immer wieder auch ins Publikum gelächelt. Insofern war da von Reue oder gar einer gewissen Demut angesichts dieser Situation kaum etwas zu spüren.
Aber er hat sich, glaube ich, am Ende dann doch entschuldigt bei der Familie des Opfers.
Er hat sich entschuldigt, stellt sich die Frage, wie glaubwürdig ist das? Ich glaube, es ist auch nicht sehr gut angekommen bei den Nebenklägern. Das waren ja seine Frau, also die Frau des Opfers, die Schwester des Opfers und der Bruder, die das dann auch im Gerichtssaal entsprechend kommentiert haben. Also wie gesagt, echte Reue war da schwer zu erkennen.
Also er hat es vielleicht gesagt, um Strafmilderung zu bekommen. Also vielleicht war es ein Tipp vom Rechtsanwalt. Vermutung, reine Spekulation, aber könnte so sein.
Das könnte man durchaus annehmen, dass ihm das sein Anwalt geraten hat, ein ehemaliger Bundesrichter aus Karlsruhe. Aber in der Gesamtschau wirkt es nicht glaubwürdig und nicht echt, wie er sich da den Hinterbliebenen des Opfers präsentiert hat.
Der Gerichtssaal war ja mit massiven Polizeikräften auch abgesichert. Hatten die Angst da vor Rocker-Zusammenkünften?
Ja, also der Gerichtssaal war in einer Art präpariert, wie ich das bei wenigen anderen Verfahren überhaupt mal erlebt habe. Es waren alle Vorhänge zugezogen, Fenster blieben geschlossen. Links und rechts im Saal waren Beamte der Bereitschaftspolizei mit Masken und Maschinenpistolen postiert, jederzeit bereit, also einzugreifen, sollte es da zu Problemen kommen im Gerichtssaal. Und tatsächlich saßen sich da ja auch zahlreiche Vertreter sowohl der Opferfamilie als auch der Familie des Angeklagten gegenüber. Und die Spannung war an jedem einzelnen Verhandlungstag buchstäblich mit den Händen zu greifen. Und es war auch so, dass es durchaus mal Zwischenfälle auch in der Verhandlung gab, die kitzlig waren. In einem Fall wurde der Angeklagte von einem Zeugen beschimpft in sehr heftiger Art und Weise. Und hätte der Angeklagte dann keine Fußfesseln und Handschellen angehabt, wäre es mutmaßlich in diesem Gerichtssaal zu einer ordentlichen Prügelei gekommen.
wo du dich so rumtreibst, ne? Also.
Ja, das weiß man ja nie vorher.
Du sagtest gerade, ich will nochmal einen Schritt zurückgehen zu dem Rechtsanwalt Täters. Wie hat der sich denn verkauft in der Verhandlung? Also mit welcher Strategie ist der denn in die Verhandlung gegangen? Weil zu sagen, mein Mandant war es nicht, ging ja nicht.
Das war kaum möglich. Das stand auch im Prinzip nie zur Debatte, ob die Tat von jemand anderem begangen worden sein könnte, weil es einfach zu viele Zeugenaussagen gab, die den Mann identifiziert haben als denjenigen, der zugestochen hat und dann auch in dieses Auto gesprungen ist. Der Versuch des Anwalts ging in die Richtung, nach Möglichkeit eben eine Verurteilung wegen Mordes zu verhindern. Er wollte immer auf einen Totschlag raus und hat eine Freiheitsstrafe von allerhöchstens 8 Jahren gefordert für seinen Mandanten. Immer verbunden mit dem Versuch, eben den Plan und die niederen Beweggründe, die dann schlussendlich auch zur Urteilsbegründung herangezogen worden sind, kleinzureden. Das ist ihm aber nicht gelungen.
Jörg, bei dem Gerichtsverfahren gab es noch eine Besonderheit. Gestartet ist die Gerichtsverhandlung mit einem Richter, geendet ist sie mit einer Richterin. Das hat jetzt nichts mit irgendwie queer oder so zu tun. Sondern?
Auf keinen Fall. Es ist tatsächlich so, dass der vorsitzende Richter erkrankt ist. In dem Fall hatte das Gericht dadurch vorgesorgt, dass die ganze Zeit schon eine Ersatzrichterin im Gerichtssaal mit drin saß. Das heißt, das Verfahren konnte fortgesetzt werden mit dieser Ersatzrichterin und dann einer neuen vorsitzenden Richterin, die die Verhandlungen auf der Zielgeraden übernommen hat. Was durchaus eine sehr spannende Konstellation gewesen ist. Man muss sich das so vorstellen, dort die Richterin und dort diese Männerwelt, die an ihr vorbeigezogen ist, ob im Zeugenstand, auf der Anklagebank. Und es war wirklich sehr beeindruckend zu beobachten, wie straight, konsequent sie mit diesen Männern umgegangen ist und am Ende ja auch einen sehr eindringlichen Appell an diejenigen, die im Zuschauerraum saßen, gerichtet hat und gesagt hat, diese Gewalt und diese Gewaltspirale, das muss jetzt endlich mal aufhören.
Der Prozess hat sich durch diese Wechsel auch relativ in die Länge gezogen.
Es gab eine Pause von 10 Wochen zwischendurch. Damit wurden alle möglichen Fristen ausgereizt, die da möglich sind. Aber letztendlich wurde er dann doch in einem Zug zu Ende geführt.
Also Fristen ausgereizt, muss man, glaube ich, erklären, heißt, wenn so eine Verhandlung zu lange unterbrochen wird, muss sie von vorne komplett neu begonnen werden. Sprich, also dann fängt man wirklich wieder bei Null an mit der Aufnahme der Personalien des Täters und der Zeugen etc. Also dann geht es wirklich wieder nochmal von bei Null los. Und ich habe das mal einmal in Münster am Landgericht erlebt, ja, ein großer Prozess, ja, und der hat sich über anderthalb oder 2 Jahre hingezogen und dann ist der Richter krank geworden. Ja, und die haben keinen Ersatzrichter gehabt. Das heißt, dieser Prozess musste ganz von Neuem beginnen. Das verstehen, also das haben die Leute damals nicht wirklich verstanden, aber es ist so die Rechtsgrundlage und von daher hattet ihr in Frankenthal dann noch Glück, dass es dann doch weitergegangen ist.
Ja, also so ein Verfahren nochmal neu aufzurollen, das ist sicher schwer zu verstehen und dann auch schwer zu ertragen für beispielsweise die Nebenkläger. Allerdings ist es in dem Fall gelungen, das zu vermeiden, wenngleich 10 Wochen in einem Verfahren mit dem Hintergrund auch schon eine ganze Menge sind.
Ja, aber wie du gerade schon sagtest, also wenn sowas wiederholt werden muss, dann müssen sich die Opfer die ganze Geschichte das zweite Mal anhören. Sie müssen zweite Mal ihre Aussage machen etc. Also da ist auch einiges mit verbunden, wo man sich immer erst darüber bewusst wird, wenn man da mal einen Moment drüber nachdenkt. Das ist schon nicht ohne. Aber wie gesagt, hat in Frankenthal ja funktioniert und dann ging es halt weiter.
So eine zweite Runde ist ja meistens dann auch nicht unbedingt gut für das Erinnerungsvermögen der Zeugen und das war in diesem Prozess ohnehin schon nicht sehr ausgeprägt.
Am Ende war es dann Mord mit vorsätzlicher Körperverletzung und er ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden.
Er ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Sein Verteidiger hat Revision eingelegt und der Bundesgerichtshof hat aber dann im April 2020 das Urteil des Landgerichts Frankenthal vollumfänglich bestätigt, sprich lebenslange Haftstrafe. Und die sitzt er jetzt ab.
Sitzt er in Frankenthal in der JVA? Weißt du das?
Das halte ich für eher unwahrscheinlich, weil in der Frankenthaler JVA nur Straftäter bis, ich meine, 8 Jahren überhaupt einsitzen. Wo er im Gefängnis sitzt, weiß ich nicht.
Und zu dem Urteil nochmal, also der Richter ist davon ausgegangen, dass er mit Vorsatz da vor dem Ostparkpart das Messer gezückt hat und dass es schon geplant war, die ganze Geschichte.
Ja, auf Basis der bereits erwähnten WhatsApp-Nachrichten, aber auch auf Basis vieler Indizien, die sich über den Prozess hinweg ergeben haben. Es ging auch sehr ausführlich um Vorstrafen, bei denen sehr deutlich geworden ist, zumindest aus Sicht des psychiatrischen Gutachters, wie planvoll und gefühlskalt dieser Mann vorgegangen ist. Da waren Körperverletzungen dabei, die er selbst mit dem Video noch dokumentiert hat und Ähnliches. Alles in allem war dieses Verfahren doch ein Einblick in eine Parallelwelt unserer Gesellschaft, den ich bisher so noch nicht bekommen hatte. Der psychiatrische Gutachter hat von einer Beleidigungs- und Rachekultur gesprochen, sprich, dass eine Beleidigung sofort nach sich zieht, dass sie durch körperliche Gewalt, was auch immer, aus der Welt geschafft werden muss. Und insofern stehen wir hier vor einer Gewaltspirale, die sich mit der Zeit entwickelt hat, an aus unserer Sicht vielleicht sogar zum Teil nichtigen Anlässen und letztendlich dazu geführt haben, dass dieser 51-Jährige dann vor dem Hallenbad in seinem eigenen Blut lag.
Ja, und ich meine, die Sachen, die du vorhin gesagt hast, von wegen Ringküssen und irgendwie Ehrerbietung zeigen, das zeigt ja auch nochmal so eine ganz spezielle Art und Weise, wie man da miteinander umgeht in den Kreisen. Das ist uns, glaube ich, auch sehr fremd, ja. Aber ja, also es ist 5 Jahre her, so lange ist es noch gar nicht her. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch heute noch solche Strukturen gibt. War bei der Verhandlung, waren von den Osmanen, waren da welche dabei?
Also zumindest nicht offen erkennbar. Die Vereinigung war zu dem Zeitpunkt, als der Prozess lief, meine ich auch bereits verboten.
Osmanen Germania C, so haben wir damals darüber berichtet, so heißen sie.
Osmanen Germania BC, was okay. BC für Boxclub, meine ich, steht. Aber auch da gibt es offenbar nochmal feine Unterschiede. Also ich musste mich dann auch belehren lassen, wir hatten es hier mit den Osmanen Frankfurt zu tun.
Okay, es war ein Rocker.
Es war ein Rocker und sie sind dort nicht öffentlich erkennbar aufgetreten, aber mit Sicherheit waren dort Protagonisten, die dieser Gruppe auch dann nahe standen oder sich zumindest teilweise, zeitweise ihnen angeschlossen hatten, weil sie davon ausgegangen sind, dass sie damit im Raum Mannheim-Ludwigshafen vielleicht bessere Karten haben.
Spannende Geschichte, Jörg. Wir werden die Berichterstattung von damals in unseren Newsletter nochmal mit reinpacken, von dem ich ja vorhin schon erzählt habe, der Neues. Schreiben wir in die Shownotes, werden wir verlinken, die Anmeldung auch nochmal. Und toll, dass du da warst. Ich fand es wirklich spannend und ich kannte die Geschichte auch noch nicht. Also das war für mich auch irgendwie war neu, obwohl ich damals schon hier war, aber irgendwie war das völlig bei mir so aus dem Kopf raus. Und als ich das gelesen habe jetzt, ich glaube, du hattest mir 34 PDFs geschickt, ja, also da sieht man mal, was da für eine Berichterstattung auch gelaufen ist. Also auch für Frankenthal war es offensichtlich was Besonderes, sonst würden wir nicht so viel, hätten wir nicht so viel darüber geschrieben. Und wer sich da nochmal einlesen will oder so, ja, da werden wir mal gucken, was wir alles noch so finden und werden wir verlinken und vielleicht auch noch ein paar Bilder da reinpacken, die wir noch im Archiv haben aus dem Gerichtssaal. Und da sieht man auch nochmal die ganze Polizei, die da steht und so. Das fand ich ja ziemlich beeindruckend.
Ja. Also auf alle Fälle, mich hat dieses Verfahren lange beschäftigt und insofern ist es schön, jetzt nochmal darüber berichten zu können, weil es schon ein wichtiges Ereignis in Frankenthal damals war, das damit nochmal auflebt und für mich hier eine echte Premiere im Podcast.
Also ich finde, du hast es super gemacht, als wenn du vorher nie was anderes getan hättest. Ich hoffe, unseren Hörern geht es genauso wie mir. Mir hat es total Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. Und ja, wir gucken mal, vielleicht finden wir ja noch was, was in Frankenthal passiert ist. Also beim Durchblättern deiner PDFs habe ich dann noch irgendwie einen Mord gesehen, der da passiert ist. Da wollte ich dich eh noch nachfragen, ob wir uns da nicht auch noch mal zusammenhocken können. Aber das ist dann eine andere Geschichte. Dankeschön.
Gerne.